denke, jeder darf selber herausfinden, was ihm gut tut. Und die, die finden, Spiritualität ist Hexenzeug und ich finde das blöd, die sollen das denken. Und die, die finden, oh wow, Hexenzeug ist super, die haben ein offenes Ohr oder ein offenes Herz.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weißt
du? Eva Wannemacher ist Journalistin, Kulturplatzmoderatorin, Preisträgerin und Mutter von 3 Kindern. Eva Wannemacher ist aber auch Lebenscoach, Yogi, angehende Sexologin, ein spiritueller Mensch. Und vor allem ist Eva ganz fest bei sich. Ganz neu hat sie in Zürich das Labor für Lebensfreude für Frauen eröffnet. Und es war mir eine Freude, mit ihr darüber zu reden.
Hallo.
Hey, siehst du mich schon?
Nein,
sehe dich noch nicht. Schade, ich dich schon.
Ehrlich?
Ja. Hi.
Ich verstecke mich hinter dem grössten Mikrofon, das die Welt je gesehen hat.
Aber hey, du hast es nicht nötig, dich zu verstecken. Hey, hoi. Okay, ich habe schon ein bisschen an meinem Tag gearbeitet.
Ich habe jetzt gemeint, es kommt jemand im Bischi.
Ich habe das Bischi ja.
Also, ja. Ah, okay, cool. Sehr gut. Bei dir ist es ja morgen früh, also oder morgen, ja, Medium früh.
Ja.
Genau.
Ja.
Hast du so ein Ritual am Morgen?
Ja, ich habe wirklich Morgenritual und ich bin auch schon tatsächlich seit 5:30 wach.
Mhm.
Und zwar ohne Wecker. Im Moment ist das eher ein bisschen erstaunlich, weil jetzt hat die Sommerzeit gewechselt. Das heisst, ich bin eher ein bisschen später eigentlich unterwegs. Aber heute Morgen bin ich ohne Wecker sehr gut aufgewacht und habe also schon ausgiebiger Yoga gemacht, Meditation. Und ja, bin jetzt schon wieder das erste Mal müde.
Was machst du für Yoga?
Ich mache Kundalini-Yoga inzwischen.
Inzwischen? Also ich weiss, du machst seit 20 Jahren machst du Yoga.
Ja, also ich bin komme vom Hatha-Yoga und habe ganz lange wirklich strenges Hatha-Yoga gemacht. Bin durch eine strenge Schule, habe eine strenge erste Lehrerin gehabt und das wirklich eine Lehrmeisterin sozusagen. Und darum ist das immer noch für mich ein bisschen... Wenn ich so über Yoga rede, fühle ich mich oft so ein bisschen wie ein Pubertier, wie ein Teenager. Weil ich mich befreit habe von dem Hatha-Yoga, von dieser Strenge. Weil das Kundalini ist etwas sehr, hat natürlich auch physisch etwas Strenges, aber es ist in dem Sinn viel spielerischer, wenn man ja singt mit diesen Mantras. Und es ist schon ganz andere Geschichte. Ja. Machst du auch Yoga?
Ich mache auch Yoga, ja. Aber mehr so Vinyasa und... Ich mache es im Moment so in einem infrarot geheizten Raum.
Oh. Das heisst, das ist Bikram-Yoga, das aufgeheizt?
Nein, es ist nicht Bikram. Also du machst wirklich auch normale Flows und so, aber du bist halt einfach in diesem aufgeheizten Raum. Ich mache es erst etwa seit 1,5 Jahren so wirklich richtig. Mhm. Und frage mich dann in 20 Jahren nochmal. So, ich denke,
du bist ja noch jung, Andrea.
Ja, also, ich werde 41 in 3 Wochen, aber da ich ja letztes Jahr nicht feiern konnte, finde ich einfach jetzt 40 again.
Genau.
Und ich habe gemeint, du bist etwa gleich alt wie ich, aber
ja,
du bist 50.
Ja, ich bin 50 geworden, ja.
Okay. Ich bin wirklich bis vor etwa 3 Minuten... Wo ich dann ich habe deine Podcasts gelassen und plötzlich sagst du, ja, mit 50, ich so, was, 50, die ist nicht 50, okay, du bist 50. Aber jetzt sag schnell, wird es mit 50 eigentlich noch besser? Weil ich merke, so, ich habe 30, ja. Die 30er Jahre habe ich super gefunden, ich finde 40 bis jetzt trotz allem sehr gut gewesen. Wird es nochmal, setzt mir da noch einen drauf?
Ich finde definitiv, sehr sogar. Aber, grosses Aber, es kommt darauf an, wie du dein Frausein leben willst. Ob du beschliessest, dass du für immer aussehen willst wie 30, ob du dem Wahn verfallst, dass alles stoppbar ist und so weiter, oder ob du zulässt, dass du älter wirst, aber auch reifer und vielleicht im besten Fall auch ein bisschen ruhiger und auch ein bisschen weiser. Und dann ist es fantastisch. Aber das ist doch ein Prozess. Also das kommt nicht einfach so von allein.
Aber da sind wir eigentlich schon mit drin in dem, was du jetzt machst, beziehungsweise ich habe das Gefühl, oder von dem, wie ich jetzt die wahrnehme, du machst das ja für dich eigentlich schon wahnsinnig lang. Also du gehst schon wahnsinnig lang den Weg, an dir selber zu arbeiten und selber dich mit dir auseinanderzusetzen. Aber jetzt neu bist du Lebensberaterin und bist du Coach für im Labor der Lebensfreude für Frauen.
Genau.
Warum?
Schöne Frage. Ich habe gerade probiert, in meinem jüngsten Podcast die Frage zu beantworten oder dieser Frage mal nachzugehen, weil ich mir die selber gestellt habe. Warum mache ich das, was ich mache? Und das finde ich sehr eine sinnvolle Frage. Und ich glaube, wir stellen uns die alle viel zu wenig. Und so habe ich mir die auch gestellt und habe auch sehr gute Antworten können finden für mich, wieso ich das mache, was ich mache. Und zwar habe ich ja mein Leben als Journalistin, das geht jetzt schon mehr als mein halbes Leben. Also wenn ich die Jahre bei der Zeitung noch dazu rechne, dann bin ich schon seit 30 Jahren Journalistin. Und in all diesen Jahren habe ich etwas beobachtet, was sich immer wieder wiederholt hat. Und das war so, dass jedes Mal, wenn wir eine Expertin gesucht haben, eine Frau, explizit eine Frau, für ein Thema, ist es einfach immer immens viel schwieriger gewesen, jemanden zu finden, als wenn wir einfach einen Experten gesucht haben. Dann hat es immer sofort 3 Männer am Start gehabt, die sich kompetent erklärt haben, für dieses oder jenes Thema zu beleuchten, zu besprechen. Und wenn wir aber explizit nach einer Frau gesucht haben, haben wir immer müssen Überzeugungsarbeit leisten. Und das hat mich wirklich angefangen beschäftigen, und zwar schon seit längerem. Und das ist mit auch ein Antrieb gewesen, wieso ich heute das mache, was ich mache, dass ich es auch explizit für Frauen anbiete. Und das ist einer von meinen Antrieben, dass ich finde, dass es wirklich immer noch nicht selbstverständlich ist, dass man sich als Frau zeigt, dass man den Mut hat, ins Licht zu stehen und sich das zuzutrauen.
Mhm. Was hast du denn das Gefühl, was der Grund für das könnte sein, dass wir so das eigene Licht tendenziell eher unter den Scheffel stellen, uns nicht brüsten mit unseren Erfolgen? Und
ja, das sind sicher diverse Themen. Also, weißt, ich glaube, wir sind ja da auf deiner Plattform Any Working Mom, und wir alle wissen, als Mütter, die auch arbeiten, dass wir am Schluss des Tages einfach viel mehr tragen wie die Männer. Es ist einfach so. Es ist eine Tatsache, immer noch. Auch wenn wir tolle Partner haben, dann ist es immer noch so. Und das ist mit dem Grund, dass einfach die Frauen, die arbeiten, immer auch noch sonst einen Rucksack mittragen und noch Kinder abholen vom Hort und dann noch das Geburtstagsgeschenk für den nächsten Kindergeburtstag und noch Trägerhosen für die Waldwoche und so weiter und so fort. Das ganze Paket, das wir jeden Tag auch noch mit uns herumtragen. Und das heisst einfach auch, dass wir weniger frei sind im Termine annehmen, im Sagen, ah ja klar, das Fernsehinterview mache ich auch noch und den Auftritt kann ich mir auch noch erlauben. Wir setzen den Fokus einfach noch jemand anders, das merke ich bei mir selber. Also ich habe selber x und jene Angebote abgesagt, für mich selber können zu zeigen, aus genau dem Grund, weil ich noch 3 Kinder habe neben meinem Job und weil die ganz oft einfach die erste Giga gespielt haben in meinem Leben und immer noch spielen. Und das mache ich aber auch mit einem guten Gefühl. Ich mache das nicht aus dem heraus, dass ich denke, oh je, jetzt würde ich eigentlich gerne, aber jetzt mache ich doch das. Sondern das stimmt für mich auch. Aber abgesehen von dem, abgesehen von dieser Ebene, finde ich, gibt es auch noch ein paar andere, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, wo wir uns auch eingestehen müssen. Ja, warum zeigen wir uns nicht? Vor was haben wir Angst? Vertrauen wir uns nicht? Trauen wir unserer eigenen Expertise nicht? Und warum ist das so? Ist es vielleicht manchmal auch angenehmer, im Schatten zu stehen? Weil dort ist man auch weniger angreifbar, wenn man weniger sichtbar ist. Also da darf, glaube ich, auch jede Frau für sich noch ein bisschen eine Runde darüber nachdenken.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, wir wissen beide, dass du noch besser als ich, dass Öffentlichkeit auch angreifbar macht. Und es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, in die Öffentlichkeit rauszugehen und das auch auszuhalten. Also nicht nur dann, wenn negative Kritik kommt, sondern ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber schon nur auszuhalten, den Moment von ich bin da und ich gebe mehr jetzt. Ja. Und jeder kann mich anschauen und jeder kann über mich urteilen, wenn er das will. Und das, denke ich, ist vielleicht auch etwas, wo abschreckt, weil man sich den emotionalen Stress vielleicht gar nicht antun will.
Ja, natürlich. Man macht sich angreifbar, wie du sagst. Und wir alle, die in den Medien arbeiten, kennen das Prinzip. Und über das redet selten jemand. Und wenn, das sieht man nicht, wenn irgendeine Schlagzeile kommt oder die nächste Ankündigung von einer schönen Reiseshow von Andrea oder von einer Kultursendung von mir und so weiter. Das sind die Themen, die dann eben nicht verhandelt werden in der Öffentlichkeit. Und ich will da auch nicht irgendwie ein Mitleid generieren oder so, aber ich denke, es geht wirklich um eine Bewusstheit, oder? Dass das einfach auch dazu gehört, zu dem Job, wo ja ein privilegierter Job ist, wo enorm viele Chancen drin sind, aber das ist auch ein Teil von der Realität, ja? Dass man einen Preis zahlt dafür, dass man sichtbar ist.
Wie bist denn du in den letzten 18, 20, ich weiß nicht, wie lange bist du schon wirklich im Fernsehen?
Also ich habe angefangen im 95 bei Tele Zürich, im Gründungsteam als Videojournalistin, genau. Und habe dann dort auch die Nachrichten moderiert. Dann ist mein Sohn auf die Welt gekommen, habe ich längere Pause gemacht, 2 Jahre gar nicht gearbeitet. Und dann im 98 bin ich bei CVC, 3 Jahre, und dann ist es eigentlich so mehr oder weniger nahtlos weitergegangen. Also seit 25 Jahren bin ich beim Fernsehen. Okay. Ja.
Und wie gehst du seit 25 Jahren mit dem um?
Also sehr unterschiedlich. Ich habe mich natürlich auch sehr verändert seit 25 Jahren, das ist klar. Ich denke, ich habe den Umgang mit dieser grossen Popularität, die ich hatte, als ich bei CVC moderiert habe, die 3 Jahre, das war so die grösste Herausforderung für mich, weil dort bin ich natürlich auch am meisten sichtbar gewesen. Dort steht man wirklich in der ersten Reihe. Und dort bin ich eine junge Frau gewesen, junge Mutter auch. Mit, was ist das gewesen? 27 bis 30. Und ich würde schwer behaupten oder gehe schwer davon aus, dass wenn ich das mit 40, 45 erlebt hätte, wäre ich mit dem anders umgegangen. Mhm. Also es hat mich komplett überfordert, der Grad von Popularität. Das kennst du auch. Das ist einfach wirklich, das ist eine Welle, die einem dann einfach mitzieht und etwas mit einem macht. Und eigentlich erfasst man erst, wenn es vorbei ist, was es mit dem gemacht hat.
Ich finde es extrem spannend, weil ich habe mich selber während dieser Zeit sehr stark mit dem auseinandergesetzt. Und es war auch mit ein Grund gewesen, für mich, gewisse Entscheidungen zu treffen oder einfach gewisse Sachen halt nicht mehr zu machen. Und ich finde es so wahnsinnig schwierig, wenn man versucht, eben, und von dem hast du auch geredet in deinem Podcast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiss, wer man eigentlich ist. Und ich habe das damals sehr, sehr schwierig gefunden, zu wissen, wer ich eigentlich bin, wenn mir zigtausend andere Leute ständig sagen, wer ich eigentlich bin.
Ja, klar. Also, du bist eine Projektionsfläche. Und richtig. Jeder kann etwas in dich hinein projizieren. Das ist so, jeder darf, oder? Mhm.
Und was hast du jetzt für dich, oder wie fest hat dich das geprägt, jetzt auf diesem Weg, zum selber herauszufinden, wer du bist?
Ja, das hat sicher eine Rolle gespielt, aber bei mir ist das schon so lange her, also die Erkenntnis, das ist schon mehr als 20 Jahre her, die Erkenntnis, dass ich eben, wenn ich eine öffentliche Person bin, dann macht das etwas mit mir und so weiter. Das hat sicher etwas angestoßen, aber es ist jetzt nicht der Anfang von meinem spirituellen Weg gewesen. Das wäre jetzt übertrieben gesagt. Also ich bin dort eigentlich noch nicht wirklich ein spiritueller Mensch gewesen, jetzt mal so im engeren Sinn. Aber das ist sicher etwas, was mein Leben geprägt hat.
Mhm. Ja, wo ist denn der Antrieb hergekommen, eben zum spirituellen Mensch werden? Hat es da einen speziellen Moment gegeben oder eine Abfolge von Ereignissen?
Nein, überhaupt nicht. Also, was ich schon sehr lange mache, was ich schon wirklich seit bevor ich überhaupt nicht in die Medien, aber zum Fernsehen gekommen bin, ist, dass ich eigentlich fast jeden Tag im Wald bin. Dass ich spüre, dass das eine unglaubliche Kraft hat für mich. Das, und zwar immer und bei jedem Wetter, jeden Tag. Und es ist mir völlig egal, wenn es kudelt, wenn es schneit, ich ziehe wahnsinnig viel Kraft aus dem. Und das war vielleicht der Anfang von meinem spirituellen Weg, dass ich mich so können auf die Natur einlassen konnte. Und ich denke, das hat meine Wurzeln in der Kindheit, dass ich mit meinen Eltern und mit meinem Vater im Speziellen auch in den Abendhimmel hineinschauen konnte und die Gefühle wahrnehmen, die mit dem verbunden sind, auch die Ergriffenheit, die Natur einem schenken kann, oder die Demut, auch, die Dankbarkeit. Ich glaube, das sind Wurzeln aus meiner Kindheit. Und das ist ja auch Spiritualität. Ich glaube, die Natur ist unsere Lehrerin in Sachen Spiritualität. Und das ist, ich glaube, das bringe ich mit aus meiner DNA sozusagen. Und ja, das sind dann die Wege, die das Leben nimmt. Und irgendwann hat man vielleicht den Raum und die Reife und die Zeit, um wirklich anzuhören und anzuschauen. Das ist wie, das hat eigentlich etwas Ähnliches wie Gebären. Also, wie will ich gebären? Überhaupt, das ist ja ein grosses Thema bei euch auf dem Portal und ich finde das auch immer sehr schön, weil das erinnert mich an meine eigene Geburt und das ist ein Thema, wo man auch gerne darüber redet als Frau, logischerweise, weil man auch prägt. Oder? Und die Frage, wie will ich gebären, das hat ja auch sehr viel mit Selbstbild zu tun, mit Selbstbestimmung und so weiter. Und auch dort bin ich einen Weg gegangen. Also die drei Geburten in meinem Leben, wo ich erleben durfte, die sind alle unter einem anderen Stern gestanden und unter einem anderen Bewusstheitsbild von mir selber.
Du hast vorhin einfach den Faktor Zeit angesprochen. Und woher hast du dir die Erlaubnis geben können, selber, um jeden Tag dir Zeit zu nehmen, in den Wald zu gehen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es hat ja immer wieder, oder auch immer noch bin ich sehr engagiert. Ich habe noch zwei Mädchen, die daheim sind, so präpubertär und so richtig in voller pubertärer Blüte und der Job und so weiter. Ja, es gibt immer viel zu tun. Es ist immer so, dass man sich einfach darf nehmen oder eben nicht. Also es ist, glaube ich, auch ein Akt von Selbstliebe schlussendlich. Ob man sich das will, oder nicht. Oder ob man immer noch etwas anderes findet, was auch noch gemacht werden muss. Du kannst da schauen, hinter mir, ein riesen Bordell mit Wäsche, da. Alles liegt kreuz und quer. Würde ich nicht jeden Tag im Wald, würde die Wäsche vielleicht nicht so rumliegen, sondern sie wäre schön fein, ordentlich in allen Schränken verteilt. Aber ja, es ist wie eine Frage von, wie komme ich am besten durch meinen Tag und durch mein Leben, indem ich die Wäsche schön zusammenlege oder indem ich eine Stunde im Wald gehe.
Aber du hast irgendwann für dir das selber geben können und hast können sagen, das ist für mich und das ist wichtig und ich nehme mir die Zeit, weil ich wichtig bin und weil ich das wert bin. Und ich erlebe halt ganz, ganz viele Frauen im Beruflichen, aber wie auch im Privaten, wo mir sagen, aber ich habe keine Zeit.
Ja.
Und wenn ich ihnen dann sage, du musst dir die Zeit nehmen für dich, dann schauen sie mich an und fast auf die Grenzen, weil sie merken, dass sie sich selber die Zeit gar nicht geben wollen.
Ja. Ja, das ist natürlich ein Schlüssel auch jetzt in meinem Arbeiten mit Frauen, wo ich auch immer wieder merke, dass das ein riesiges Thema ist. Das Thema Selbstliebe oder eben das Fehlen von Selbstliebe, wo ich auch immer wieder erschüttert bin. Was für ein Ausmaß das kann annehmen, dass man immer noch bereit ist, für alle zu geben, außer für sich selber. Und ich denke, das ist etwas Uraltes, das ist etwas wirklich Kulturelles, was wir alle in uns hineintragen, dass wir als Frau ein Frauenbild mit uns herumtragen, das nicht unser Persönliches ist, sondern eins, das geprägt ist, auch nicht nur von unserem Elternhaus, sondern wo wirklich historische Wurzeln hat.
Du redest in deinem ersten Podcast redest du über Glaubenssätze. Und das ist ja auch bei uns der Kern, eigentlich bei Any Working Mom, oder? Dass wir sagen, wir müssen loslassen von diesem Glaubenssatz, was eine gute Mutter ist. Wir müssen das komplett neu definieren für uns. Und wie wird man die Glaubenssätze los? Oder konkret, wie schaffst du oder wie coachst du Leute, die zu dir kommen und kämpfen mit so Fragen? Wo fängt man überhaupt an?
Ja, in dem, ich glaube, ein guter Anfang ist, sich überhaupt schon bewusst zu sein, was man für Glaubenssätze mit sich umdreht. Sich das nur schon mal bewusst werden und sich das können eingestehen, dass man ganz viele Glaubenssätze in unseren Händen, alle, wir alle, immer wieder. Das ist schon ein riesiger erster Schritt, indem man sich das zulässt.
Kannst du mal ein Beispiel machen, jetzt für alle, die zulassen, ja, und vielleicht ja. gar nicht wissen, was ein Glaubenssatz ist, weißt?
Genau, das habe ich nämlich auch festgestellt, als ich meinen ersten Podcast lanciert habe mit dem Thema Glaubenssatz, dass eine ganz gute Freundin zu mir gesagt hat, die 60 ist. Hey, ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Aha, jetzt, okay, ich begreife es. Also es hat mich noch erstaunt, dass das auch gar nicht so, man denkt gar nicht darüber nach. Also das sind die Sätze, wo man sich jeden Tag 100 Mal selber sagt, ohne dass man merkt, man sagt sich's, indem dass man schon morgen aufsteht und vielleicht sagt, oh, ich habe keine Zeit. Das, was wir vorher darüber geredet haben. Ich habe keine Zeit, schon gar nicht für mich. Und so geht es den ganzen Tag. Ich habe keine Zeit. Und dann haben wir auch keine Zeit. Oder ich bin nicht genug gut für das oder selbst. Und dann hat das eine Auswirkung auf unsere Beziehungen, auf unsere Jobs, auf unsere Fähigkeit zur Selbstliebe und so weiter. Und das ist oft verwurzelt wirklich in unserer Kindheit, wo wir uns auch Glaubenssätze gebildet haben aus einem Selbstschutz heraus. Vielleicht hat es eine Verletzung gegeben, eine frühkindliche Verletzung, und dann ist aus dem herausgewachsen, ich kann niemandem vertrauen oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen, so divers wie wir alle sind, so divers sind die Glaubenssätze. Es gibt natürlich auch Tätige, die universell sind, eben, wo ganz viele Frauen im Speziellen mit sich herumtragen. Und ich denke, da darf man in sich hineinhören und herausfinden überhaupt mal, was retten da dauernd zu mir? Welche Stimme ist das? Wieso sage ich mir das die ganze Zeit? Und von wo kommt das? Und das ist schon der erste grosse Schritt auf dem Weg, das können aufzulösen.
Nochmal zum Zurückkommen zum deinem Labor der Lebensfreude für Frauen. Du hast ja den Titel gewählt, du hast dir überlegt, wie sage ich dem? Und wie ist das zustande gekommen? Warum? Und warum braucht es das Labor?
Also zustande gekommen ist eigentlich, ich habe zuerst gedacht, ich sage einfach, ich nehme einfach meinen Namen und sagt dann vielleicht noch Life and Love Coaching oder irgendwie so etwas. Und dann habe ich gefunden, immer die Anglizismen, das passt mir eigentlich nicht. Und dann habe ich mit der lieben Freundin, die mir geholfen hat für meine Website, das ist eigentlich die Tochter von einer Freundin von mir, bin ich dann so zusammengesessen, sind wir das dann erarbeitet gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache vielleicht irgendwann auch noch ein Online-Labor. Ich habe so mitten in der Corona-Zeit gedacht, das ist noch wichtig, dass ich das auch mir überlege. Und habe eigentlich gedacht, das mache ich so wie einfach als Button noch oben drauf auf die Website. Vielleicht, weiß auch nicht, bald auch da irgendwie Labor, so Online-Labor, oder? Mhm. Und so ist dann das gekommen, da habe ich gefunden, aber eigentlich Labor, okay, Labor der Lebens. Um was geht es eigentlich? Was will ich generieren mit den Frauen? Für was steht das jetzt so ganz verkürzt? Ich finde, Glück ist so etwas. Glück ist auch etwas Flüchtiges, oder? Glück ist so eine Momentaufnahme in unserem Leben. Das können wir nicht beanspruchen, dass wir das immer haben, aber vielleicht eine Lebensfreude, eine Heiterkeit, eine Gelassenheit, das ist für mich eher eine Lebensfreude. Und dann aufs Mal habe ich gefunden, doch, das könnte auch etwas Gutes sein, als gesamter Titel. Und so ist das gekommen.
Und was muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme und so eine Stunde oder gibt es mehrere Stunden, nehme ich an, was machst du dann mit mir?
Also ich tue eigentlich nie schon von Anfang an einen Zeithorizont abstecken. Ich überlasse das logischerweise jeder Frau, die zu mir kommt. Schön ist, dass bis jetzt, bis auf eine, die einfach ein paar Tipps hat wollen, für ihre Sexualität wieder aufzuwecken, kommt jede Frau immer noch, mehrmals und immer wieder. Und das ist das schönste Kompliment für mich. Die einen kommen alle Wochen, die anderen alle zwei, die anderen alle vier. Aber es kommt jede wieder und das ist natürlich für mich wunderschön. Aber ich tue nicht von Anfang an irgendwie ein Abo abschliessen oder sagen, du musst dreimal kommen, nur dann nützt es etwas. Eben die einen holen sich Tipps und das, dann lange es einmal zu kommen. Ja, wenn man zu mir kommt, kommt man in einen wunderschönen neuen Raum, neu eingerichtet. Bin ich ganz stolz drauf. Habe jetzt gestern die ersten zwei Klientinnen empfangen, wo jetzt wirklich mein Raum ist im Sinn von, ich kann ihn selber einrichten. Und dann wird man empfangen mit einem Tee, mit einem Wasser, mit einer Dattel, was man gerade für Gelüste hat, mit Jockey. Und ja, dann gibt es einfach mal eine Auslegeordnung, eine Anamnese, wie man jetzt sagt im Fachdeutsch. Wieso kommst du zu mir? Was hast du für einen Wunsch? Was hast du für ein Ziel? Was hast du für ein Ziel verfolgst du? Oder wo willst du hinkommen? Und dann erlebe ich es ganz oft, dass es Themen sind, die dann vielleicht im dritten Treffen ist das gar kein Thema mehr, sondern dann sind wir schon viel tiefer und in einer anderen Dimension. Und das ist auch noch schön, zu merken, okay, man kann einfach mal kommen mit einem Thema und das darf sich auch verändern. Das ist eigentlich oft so der Weg.
Jetzt kommen 2,5 Minuten Werbung. Der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt 2,5 Minuten für spulen. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein soll und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte? Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Grösse kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder kündigen. Diese Flexibilität finde ich das Genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich eine anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach ein bisschen Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten zu Hause hat. Ich habe insgesamt 6 Gerichte von den Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch. Erstens. Die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl sein soll, das ist auch wirklich kühl. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich schleppe mich immer ab wie verrückt. Muss unterwegs noch bei den Geissli, beim Reidiseili und so weiter anhalten. Also meine Lebensmittel kommen nicht so kühl zu Hause an. Zweitens. Die Rezepte machen Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich bin sonst nämlich immer so ein bisschen der Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80% der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Vouchercode. Den findest du in der Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
Warum war das jetzt gerade der Moment gewesen, oder warum ist genau das jetzt das Jahr, wo du hast beschlossen, dich selbstständig zu machen mit einem eigenen Labor? Nachdem du so lange als Journalistin geschafft hast und ja, aber du bist ja auch, also du bist Journalistin, oder? Also du bist momentan, du bist in der Schublade, du bist Journalistin. Und jetzt kommst du plötzlich mit so etwas.
Genau, totale Frechheit. Hätte doch alle mich so in der Schublade können versorgen und jetzt gibt es da so eine Konfusion, oder?
Ja, genau. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es hat ja, vor einiger Zeit hat es so einen Artikel gegeben, mal, was ein bisschen schwierig war, habe ich gefunden, wo wirklich, wenn ich das Gefühl hatte, da regt sich jetzt jemand einfach nur auf, weil er jetzt die Schublade nicht mehr zubringt.
Ja.
und den nicht mehr in die Schubladen hineinbringt, weil man plötzlich irgendwie muss Spiritualität und Schamanismus und Esoterik im gleichen Satz unterbringen wie Journalistin und sich da dabei irgendwie dreimal verhaspelt.
Genau. Sehr schönes Bild, Andrea. Ja, genau so habe ich es empfunden. Und es ist quasi anmaßend von mir, mir zu erlauben, jetzt die Schublade zu sprengen.
Genau, das denkst du nur.
Das ist wirklich eine Frechheit. Genau so habe ich das erlebt. Und ich merke auch jetzt, ich habe mich jetzt auch entschlossen, ich habe immer einen privaten Instagram-Account gehabt. Das ist nicht der von SRF, sondern mein privater war schon immer. Und ich habe früher immer auch noch vom Kulturplatz Sachen gepostet, wenn ich schöne Sachen erlebe, lustige Ereignisse und so. Und ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich das nicht mehr mache, einfach, dass es auch seine Ordnung hat, weil ich glaube, dass das auch richtig ist, jetzt auch am Unternehmen gegenüber, dass sie das nicht vermischen. Ich denke, das ist auch, es hat auch eine Richtigkeit, aber grundsätzlich merke ich, dass die Leute mit dem auch ein bisschen strugglen, dass das auch ein Thema ist. Ja, wer bist jetzt du? Also was? Jetzt bist du beides. Also es ist so also ein bisschen, ja, man nimmt sich so viel Raum dann auch. Und ja, der Beanspruch jetzt für mich. Und ich habe jetzt auch den Mut gefasst, mich zu zeigen, als das, was ich bin, neben dieser Schublade als Journalistin. Ich bin zwar immer noch Journalistin, aber das füllt mich aus unter der Woche eigentlich mit zwei Tagen, so mit zweieinhalb Tagen. Und den Rest von der Woche bin ich auch noch jemand anders. Und das nehme ich mir jetzt. Und das geht ja auch darum, sich zu zeigen und den Mut zu haben, sich zu zeigen und dann halt auch mit den Konsequenzen müssen zu leben, dass dann gewisse Leute das nicht so gut verstehen.
Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Mühe damit haben, also jetzt eben, Journalistin, das ist ja etwas Rechts und das ist etwas Wirtschafts und du schaffst nicht Kultur, das ist ja dann noch, das ist nicht Unterhaltung, weißt, das ist ja dann, noch gar nichts. Wirtschafts. Aber das ist etwas Wirtschafts. Ja. Und jetzt kommst du mit so Hexenzeug da. Nein, also, weißt du, es dünkt mir einfach, es ist so es sehr, sehr belächelnd. Zum Teil eben mit sehr viel Unverständnis. Quasi im Sinn von, jetzt hast du so viel aufgebaut. Warum denn jetzt das? Mhm. Und die Leute, die jetzt so reden, sind ja sehr oft Leute, die wahrscheinlich nicht genau wissen, von was sie reden. Wie begegnest du dem? Oder wie könnte man da ein bisschen Aufklärung leisten darüber, dass es nicht nur um Wollensocken und
Räucherstäbchen
geht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich hat jeder Mensch und ich auch den Wunsch, dass man verstanden wird und gesehen wird als das, was man wirklich ist. Und natürlich habe ich den Anspruch, dass ich auch gesehen wird, also das ganze Bild, und das ist halt nicht nur in Anführungszeichen Journalistin, sondern es kann ja noch viel mehr sein. Und das berührt sich eigentlich gegenseitig gar nicht. Also wenn ich Journalistin bin, bin ich Journalistin. Und wenn ich als psychologischer Coach arbeite, dann bin ich das. Und ich habe mir das angeeignet, ich habe das gelernt. Und das tut sich ja in meinem Hirn nicht irgendwie vermischen zu einer unguten Geschichte, sondern ich bin fähig, beides auszuüben, logischerweise. Aber ich glaube auch nicht, dass ich eine Missionarin sein für die Leute, die mit dem nichts anfangen können. Ich respektiere das. Und es gibt sicher ganz viele Menschen, die mit Spiritualität einfach mal per se nichts am Hut haben, ohne vielleicht, dass sie genau wissen, was es ist. Und nur schon die Vermischung zwischen Esoterik und Spiritualität, das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Aber ich bin nicht ein Aufklärer, ich sehe mich nicht als Aufklärerin von denen, Begriff oder ich will auch nicht jemanden überzeugen oder ich will auch nicht missionieren, das liegt mir total fern. Und ich bin auch nicht dogmatisch. Also ich denke, jeder darf selber herausfinden, was ihm gut tut. Und die finden, Spiritualität ist Hexenzeug und ich finde das blöd, die sollen das denken. Und die finden, oh wow, Hexenzeug ist super, die haben ein offenes Ohr oder ein offenes Herz. Abgesehen davon, schön wäre es, ich wäre ein Hex, oder? Dann könnte ich ja zaubern, aber ja.
Also aber sind wir denn das nicht alle?
Natürlich, klar. Also im besten Fall sind wir auch Hexen. Und Hexen sind ja weise Frauen. Und wissende Frauen. Und, Und wenn ich mit anderen Frauen ein paar Mal im Jahr ums Feuer tanze, dann ist das toll, wenn ich mich als Hex fühlen kann oder als Schamanin. Oder, aber die wirklich schamanisch arbeiten, die nennen sich auch nicht so. Also, weißt, das sind alles so die Definitionen, das finde ich recht etwas Delikates. Weil ich habe auch Respekt davor, vor denen, die das wirklich beherrschen, die wirklich das seit 30 Jahren studieren und auf diesem Weg sind. Und bei so Frauen bin ich auch persönlich in der Lehre und von ihnen darf ich ganz viel lernen. Ich würde mich nie im Leben als Schamanin bezeichnen, nur weil ich jetzt ein paar Sachen mir am Aneignen bin und am Verstehen und am Lernen.
Mhm. Aber hast du nicht das Gefühl, dass vielleicht auch das eine Angst ist von einer weiblichen Stärke, von einer weiblichen Kraft?
Ja, klar, ganz klar. Und das ist aber auch kulturgeschichtlich. Das ist nicht erst, das hat gar nichts mit mir zu tun. Wenn ein Mann dermassen diffamierend und abwertend über mich schreibt, der Artikel, den du ansprichst, das hat nichts mit mir als mich zu tun. Das nehme ich gar nicht mehr persönlich. Und ich bin auch nicht sauer auf den, weil ich weiss, ich kenne den kulturellen Überbau, wo ihn dazu bringt, mich so zu sehen. Und das hat Wurzeln in uralter Zeit. Und das ist schon immer so gewesen, dass wir als Frauen, entweder sind wir quasi, also unser Geschlecht ist nicht sichtbar, quasi, es ist nicht existent. Also das ist so, das wurzelt nicht erst beim Freud, aber auch der hat uns so quasi definiert als eigentlich das Frausein, als Fehlen vom Penis. Okay, danke vielmals. Oder dann aber, und das geht noch viel weiter zurück, dass man das Höllentor von der Vulva quasi als etwas unglaublich Bedrohliches für den Mann, oder? Die Vagina dentata, dass die bezahnte Vagina, die einem kann verschlingen und so weiter. Also all die Hirngespinst von Männern, von einer männlichen Kultur, die uns probiert hat zu definieren über Jahrhunderte hinweg. Und das tragen wir mit.
Aber wie können wir jetzt dort, du hast gesagt, du willst nicht eine Aufklärerin sein, aber ich habe manchmal doch ein bisschen das Gefühl, wir Frauen müssen einander die eigene Kraft manchmal fast wieder ein bisschen bewusst machen.
Ja, unter uns auf alle Fälle. Also ich werde auch dieses Jahr noch Seminare anbieten, wo weitergehen wie jetzt Einzelcoachings, wo dann auch in einer Gruppe, wo wir auch zu Frauenkreisen kommen, wo wir Kreise bildet, Kräfte bildet, wo wir miteinander können, Ressourcen gewinnen, also wirklich tanken und uns nähren gegenseitig. Und natürlich schaffe ich für das und brenne ich für das und gehe ich für das. Aber es ist nicht meine Aufgabe, jemanden aufzuklären, der nichts mit Spiritualität will am Hut haben, der will draufhauen, der will finden, das ist doch Blödsinn, das ist Räucherstäbli und Wollensocken. Dem will ich das Bild nicht austreiben. Der soll bei diesem Bild bleiben. Und wenn er selber den Weg macht, dann okay. Aber ich will niemanden überzeugen. Aber natürlich will ich Frauen zusammenbringen und sie motivieren und inspirieren, in ihre Kraft zu kommen und das auch zuzulassen und den Mut zu fassen. In dem will ich unbedingt meine Kräfte reingeben, auf alle Fälle.
Ja, ich will auch gar nicht mehr zu fest über den spezifischen Mann jetzt mir da Gedanken machen, sondern ich glaube aber auch manchmal, dass Frauen, wie soll ich sagen, auch ähnlich denken oder vielleicht auch ähnlich formatiert ein bisschen sind, weißt? Und ich habe selber auch mal gedacht, ich habe immer so gefunden, ja, mit dem Zeug, was ich nichts zu tun habe, weißt, sondern ich bin rational und ich stehe für mich selber und ich brauche das quasi eben nicht, das Feine und das hebst mich, spürst mich und ich habe mich gern und ich habe dich gern. Und ich weiß nicht, ob es eine Altersfrage ist, sag du mir das. Eben, du hast auch noch immer gesagt, dass ich so die letzten 10 Jahre ein sehr starkes Erwachen war. Ich merke, wie das bei mir jetzt seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren wie eine Veränderung stattfindet, wo ich viel mehr auch zulasse, viel mehr Schwäche zulasse, viel mehr Verletzlichkeit zulassen und je mehr, dass ich das zulasse, merke ich, wie viel stärker ich werde. Und mir geht es eigentlich mehr darum, wie können wir mehr Frauen dazu bewegen, eben um diese Sachen zuzulassen, sich darauf einzulassen, ja. auf die Weiblichkeit, auf das Frausein.
Ja. Also du sagst etwas sehr Entscheidendes, Verletzlichkeit macht stark. Es gibt ja auch den Bestseller von der Brené Brown. Sie ist ja, eine Professorin, genau. amerikanische Professorin, die über das ein Buch geschrieben hat, mit dem Titel glaube ich, sogar, Verletzlichkeit macht stark. Und es kommen mir jetzt zwei Sachen in den Sinn, wenn du das so fragst. Ich habe gerade in diesen schamanischen Zirkeln, wo ich am Lernen bin, habe ich ganz junge Frauen kennengelernt. Wirklich so im Alter von meinem Sohn, also so Mitte 20, Anfang Mitte 20, die sich schon jetzt mit diesen Themen befassen. Und ich denke, das ist auch eine neue Generation. Die sind anders aufgewachsen. Die sind freier im Geist, im Kopf. Die sind weniger vielleicht gefangen von so Regeln wie wir, wo uns das so zurechtgelegt haben oder auch so aufgewachsen sind vielleicht, je nachdem. Aber ja, es ist auch da wieder etwas. Ah, und dann kommt mir etwas anderes in den Sinn. Ich habe auch mal so eine kleine Ausbildung gemacht, wo es um so das zyklische Arbeiten gegangen ist von uns Frauen. Oder nicht nur ums Arbeiten, ums zyklische Leben. Also, dass wir unseren Monatszyklus, dass wir dem mehr Bewusstheit schenken und mehr Aufmerksamkeit schenken und das nicht auch so wegdrücken und es immer noch so ein bisschen Tabu ist, hey, ich habe Mensch, kannst du mir noch einen Tampon auslehnen, so im Büro, sondern einfach, es ist ein Teil von uns, ohne dass das irgendwie tabuisiert wird und ohne, dass wir jeden Monat ein Tänzchen machen müssen, wenn die Mens kommt, aber so, dass es einfach, dass wir uns bewusst werden, dass das eine Kraft hat, die wir auch nutzen können. Und in dieser Ausbildung hat es auch Frauen gehabt, die, weißt du, so im Manager Positionen gsi sind, wo wirklich von einer ganz anderen Ecke noch, wie wir jetzt als Journalistinnen, wo wirklich aus dem Banker-Kreis und so gekommen sind, wo auch dort angekommen sind, wo sie gemerkt haben, hey, wenn ich als Frau in einer immer noch männlich dominierten Arbeitswelt will bestehen, dann ist es nicht unbedingt zielführend, wenn ich mich selber wie ein Mann aufführe, fühle, definiere, und so weiter, sondern es wäre vielleicht noch ganz schlau, mir mal zu überlegen, was sind denn meine Kräfte als Frau und die einbringen. Und das können auch Politikerinnen sein. Also, wir haben kürzlich eine Sendung gemacht zu 50 Jahren Frauenstimmrecht und ich habe mit Frauen geredet, die damals im Parlament waren, wo es noch nicht mal Frauen-WC gegeben hat im Bundeshaus und so weiter. Das sind einfach Zeitfragen und wir alle sind eingeladen, uns ja, zu verwachen, das zu sehen, was wir auch noch sind. Aber ich denke, es gibt natürlich auch viele Frauen, die noch dürfen verwachen oder auch nicht. Das ist ja ihre ganz individuelle, persönliche Entscheidung. Und wenn du bewusst bist oder wenn du Lust hast, das in dein Leben zu lassen als Kraft, dann heisst das noch lange nicht, dass du dann keine analytisch denkende Frau mehr kannst sein. Das schließt sich ja nicht aus. Dein Horizont wird einfach grösser. Du wirst reicher. Das ist alles.
Wie viel hat damit zu tun, dass wir gegenseitig als Frauen weniger übereinander urteilen?
Ja, also für mich ist das auch ein Schlüssel, dass ich schon lange, also von beiden Seiten, dass ich merke, wie schlecht mir das tut, wenn ich über andere Frauen urteilende Gedanken habe. Das tut mir überhaupt nicht gut. Wieso sollte ich mir das Maul verreissen über jemand anderes? Ich bin doch selber mit mir genug beschäftigt. Wieso muss ich mir überlegen, wie die oder die andere aussieht oder was sie macht? Oder was hat das mit mir zu tun? Was nehme ich mir für das Recht raus, dass ich so über andere Leute denke oder rede? Ich habe ja, da ganz viele Aha-Erlebnisse in den letzten Jahren. Dass ich merke, dass auch die Leute, die immer so über andere reden, dass das eine negative Energie ist. Dass mir das nicht gut tut. Und wenn man sich das mal bewusst wird, was das mit einem macht, oder auch wenn wir über, jetzt gerade im Corona-Jahr, was bringt es mir, wenn ich mich über Corona-Politik aufrege, über Politiker, was macht das mit mir? Macht das irgendetwas gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, dass wir, also unsere Gedanken zu lenken, dass wir positiver können durchs Leben gehen, als dass wir über andere urteilen.
Wenn du sagst, Gedanken lenken, dann sind wir automatisch beim Manifestieren und durch das Denken irgendwie etwas wahr werden. Und vorher hat die Frage gestellt, Und dann haben wir es aber, glaube ich, nie beantwortet, warum gerade jetzt?
Ah, genau. Ja, warum gerade jetzt? Das ist ja letztes Jahr, oder? Corona-Jahr. Und ich habe echt gedacht, ich schließe jetzt im Mai meine psychologische Ausbildung ab. Und habe ich immer gedacht, so, als ich in dieser Ausbildung drin war, ja, wenn dann das vorbei ist, dann irgendwann gehe ich dann den nächsten Schritt und dann kommt dann das eine ums andere und so. Und ich bin weit davon weg gewesen, mir zu überlegen, mich jetzt selbstständig zu machen, einen Praxisraum zu suchen, eine Webseite zu erstellen und so weiter, den ganzen Prozess. Und dann aufs Mal, letzten Herbst, mitten im Corona-Jahr, ist das einfach so ein Antrieb gewesen in mir, eine Kraft, wo sich in mir breit gemacht hat und die Energie sich manifestiert hat, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt die Zeit und jetzt die Kraft, dass auf den Weg zu schicken und aufzugleisen und zu lancieren. Und das ist, glaube ich, mein grösstes Glück gewesen, das ich in diesem Corona-Jahr erleben konnte, dass ich trotz dem Stillstand in der Außenwelt eigentlich für mich unglaublich viel kreieren konnte. Und es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Mhm. Und ich denke, das ist mit, also eigentlich, ja, das ist mit ein Grund, wieso ich so schnell und ungehindert jetzt auf den Weg gehen konnte, dass das Corona-Jahr war im 20.
Dass es das ermöglicht hat mit mehr ja. Raum.
Ja, ja, dass ich einfach auch mehr Zeit hatte für mich selber.
Und jetzt machst du aber auch noch eine Ausbildung zur Sexologin.
Da, genau, das läuft so parallel, das schließt aber erst im Herbst ab. Und, genau, und, aber ich habe eine andere Sache am Laufen. Also, ich bin in einer schamanischen Ausbildung. Und ja, so, das sind alles so Sachen, die immer wieder modulartig in meinem Leben sind, wo ich dann wieder verinnerliche, wo ich wieder ins Studieren hineinkomme und dann ist es wieder ein Block, wo man Präsenzunterricht oder online, was es dann ist. Das sind Sachen, die ich mich auch nähere, immer wieder.
Aber lass uns noch schnell über Sexualität reden. Du hast vorher von der bezahnten Vagina geredet, aber das ist jetzt mal ein nicht so schönes Beispiel. Warum ist Sexualität so wichtig? Warum ist Sexualität ist ein Punkt bei dir, auch auf der Webseite? Die weibliche Sexualität, warum ist die wichtig? Warum lässt du dich zur Sexologin ausbilden?
Ja, weil ich auch merke und weiss und spüre, dass das Thema Sexualität bei ganz vielen Frauen wirklich auch verschüttet ist. Nicht wirklich wach, nicht wirklich da, dass es auch da, das hat so auch mit dem Selbstbild viel zu tun, mit Selbstliebe. Also ja, wenn man eine erfüllte Sexualität hat, dann hat man meistens auch eine gute Beziehung zu sich selber. Und umgekehrt, wenn man keine gute Beziehung zu sich selber hat und sich selber nicht wirklich ernst nimmt, dann ist es vielleicht manchmal auch schwierig, sich eine erfüllte Sexualität zu können. Zu gönnen oder zu schenken, weil das geht wie so ein bisschen Hand in Hand, habe ich das Gefühl. Und wenn wir über Weiblichkeit reden oder über Sichtbarkeit von Frauen, dann hat das für mich auch sehr viel mit Sexualität zu tun, weil das auch eine Selbstdefinition ist, ein Teil von unserer Selbstdefinition als Frau ist natürlich die Sexualität. Und ich sage jetzt nicht, dass jede muss jeden Tag Sex haben, um glücklich sein, überhaupt nicht. Das sind auch so Zyklen im Leben, wo nicht unbedingt damit zu tun haben, wie viel Sex das wir haben, aber was wir für einen Bezug haben zu unserem Körper, zu unserer Weiblichkeit, zu unserem Zyklus und so weiter, das spielt für mich alles zusammen. Und für mich persönlich ist Sexualität etwas Wunderschönes, eine Kraftquelle, wo einfach auch darf angezapft werden und wo ich spüre, dass das oft bei Frauen gerade auch über Kinderjahre hinweg und Ehejahre und so Prozesse, wo vielleicht eben man selber nicht so im Fokus steht, auch vieles ein bisschen einschläft und vergessen geht. Oder aber auch bei jungen Frauen, wo gar nie gelernt haben, eigentlich, sich ihrer Sexualität zu bewegen und herauszufinden, ja, was will ich eigentlich?
Ja, es ist ja auch schwierig, sich zu bewegen, weil irgendwie die weibliche Sexualität ja sofort negativ bewertet wird, oder? Also eine sexuell sehr aktive Frau ist, ja, vor allem wenn sie noch jung ist, ist ja sehr schnell mal ein, wie sagt man auf Deutsch, ein Slut.
Ja.
oder? Also, und vielleicht muss man zuerst mal, hat man besseren Sex, wenn man älter wird?
Ich kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber ich persönlich finde, es wird je länger, je besser, weil ich mich besser kenne. Und wenn ich mich besser kenne und weiss, was ich möchte und was ich auch nicht möchte, dann ist es nur logisch, dass man eine schöne Sexualität hat, eine erfüllte Sexualität. Ob mit sich selber oder mit einem Partner, ist dann wie gar nicht mehr die erste Frage wahrscheinlich. Aber ich bin gar nicht, weißt, all die Bewertungen von Frauen, ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Also, natürlich, das ist auch wieder, da geht es auch wieder um Glaubenssätze. Wenn ich in einer Phase bin von meinem Leben, wo ich ganz viel Sex will und auch mit verschiedenen Männern, dann habe ich die Freiheit und das Recht, mir das zu nehmen, ohne dass ich eine Bewertung muss über mich schreiben muss. Und wenn ich ein Jahr lang gar keinen Sex will, dann ist es auch okay, ohne dass ich eine Bewertung muss darüber schreiben. Und wir alle haben das Vokabular und all die Wörter, die dann aufploppen. Bei einer sexuell befreiten Frau mit vielen Männern wissen wir sofort alle drei Wörter dafür. Und bei einer Frau, die ein Jahr lang gar keinen Sex will, kommen das auch ganz viele Wörter in den Sinn. Gibt es ein Wort bei den Männern, wenn sie ein Jahr keinen Sex haben? Mir kommt dann gerade in den Sinn, oder keine Ahnung, gibt es ein Wort für Männer, wo so einfach, und gibt es ein Wort für Schlampen beim Mann? Nein. Wörter bei den Frauen. Und das allein sollte uns eigentlich die Augen öffnen, um uns zu befreien von all diesen Kategorisierungen, von diesen Wörtern. Wir sollten sie gar nicht mehr in unser Leben hineinlassen. Weil, wenn wir nur schon eine Sekunde darüber nachdenken, ob es das Äquivalent quasi beim Mann auch gibt, merken wir, nein. Also wer hat dann die Wörter ins Leben gebracht? Und ist es dann an uns Frauen, die weiter zu verbreiten? Ich glaube nicht.
Nein, ich glaube auch nicht. Wir müssen uns einfach bewusst werden. Und dann sind wir eigentlich wieder natürlich bei den Sachen, die du sagst, oder? Ja. Bewusst werden, dann können wir es anfangen zu ändern.
Klar, voll. Also, natürlich müssen wir uns zuerst bewusst sein, was macht das denn mit uns? Also, und sind wir vielleicht selber sogar in der Rolle, dass wir eine andere Frau so benennen? Und dann ist es der Moment, dass wir in den Spiegel schauen und merken, aha, okay, shit, ich bin ein Teil von dem ganzen Karussell. Und das ist der Moment, wo wir dürfen, ja, verwachen und sagen, okay, vielleicht wäre es gescheiter, ich würde mal aussteigen aus diesem Karussell. Weil es bekommt uns nicht gut, uns Frauen.
Du hast jetzt gerade noch gesagt, verwachen, finde ich ein wichtiges Wort. Was heisst verwachen? Also, jetzt für dich.
Ja, es ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Also, mit was für Wörtern gehe ich durch mein Leben? Ganz simpel. Wie rede ich über mich, über andere? Das ist auch schon verwachen. Es fängt ganz simpel an. Oder eben sich bewusst zu werden am Morgen, wenn ich aufstehe, oder noch bevor ich aufstehe im besten Fall. Mit was für Gedanken gehe ich in den Tag? Denke ich schon wieder, oh shit, ich habe keine Zeit, oh, es ist schon wieder das. Und so. Nur schon wieder den Tsunami über sich zu lassen. Oder mal zu denken, nein. Ich nehme mir jetzt 5 Minuten und ich stelle den Wecker 5 Minuten früher, um genau das nicht wieder zu erleben, dass ich schon wieder in dem Hamsterrad drin bin, sondern ich nehme jetzt erst mal 5 Minuten, wenn es nur 5 Minuten sind, im Bett zu liegen, bewusst zu atmen und vielleicht einen positiven Gedanken für den Tag zu denken. Dann sind wir schon draußen aus dem Hamsterrad und dann sind wir schon in einem erwachten Zustand. Es braucht gar nicht so viel. Man muss nicht in ein Meditationsseminar oder Schamanin werden, damit man kann verwachen, oder? Es klingt so wahnsinnig gross und so wahnsinnig spirituell, aber nein, es hat Platz in jedem Leben. Und es sind wirklich die kleinen Schritte und die haben eine enorme Wirkung.
Die kleinen Schritte, ja, muss man einfach mal anfangen laufen.
Ganz genau. Und es fängt einfach beim ersten Schritt an. Und wenn du morgen aufstehst, dann eben vielleicht den Wecker 5 Minuten früher stellen und zuerst mal einfach für dich sein, bevor schon wieder irgendein Kind etwas will oder irgendein Chef oder was immer. Einfach für dich. Ja. Das ist ein erster Schritt.
Was ist deine Vision mit dieser neuen, in Anführungszeichen, neuen Lebensaufgabe?
Ja, ich habe ganz viele Visionen. Also ich will das natürlich noch viel mehr, noch viel grösser machen, viel mehr in mein Leben lassen, viel mehr ins Leben von ganz vielen Frauen lassen. Ich will auf diesem Weg weiter. Ich will, wie gesagt, auch mit anderen Frauen, mit Freundinnen von mir, die auch in ähnlichen Gebieten arbeiten, Frauenkreis bilden, Kurse anbieten, Seminare anbieten. Ich will noch viel mehr lernen selber. Ich merke, je mehr ich lerne, desto mehr merke ich, wie viel ich noch nicht weiss, wie viel ich noch kann entdecken kann. Und das ist so unglaublich schön. Das ist so, das hat so ein Gefühl von Reichtum, von so reich beschenkt zu werden vom Leben. Und das ist meine Vision, dass ich all das kann miteinander noch viel mehr verbinden, verknüpfen und noch viel mehr Zeit dafür auch zu investieren.
Und wenn wir auf den Anfang zurückgehen, wo du mir gesagt hast, es hat zu wenig Expertinnen gehabt und zu wenig Frauen, die sie bereit waren, zum Anstehen, wenn du es auf das beziehst.
Ja, natürlich. Also Frauen unterstützen in ihrer Sichtbarkeit, Frauen den Mut geben, Sicherheit geben, dass sie auf den Weg gehen, wo sie sich sichtbar machen wollen, wo sie wirklich finden, ja, auf was warte ich eigentlich? Und Frauen aber auch zu unterstützen, in ihre Selbstliebe zu kommen. Weil ich glaube, das kommt noch vorher. Bevor wir uns sichtbar machen können, ist es unglaublich wichtig, dass wir uns selber annehmen können. Und dass wir nicht die perfekte Frau sein müssen, die so und so aussieht und so ist. Oder weiss der Geier, was wir alles für Erwartungshaltung an uns selber haben. Dass wir eigentlich nach und nach merken, dass wir das dürfen loslassen, damit wir in unsere Kraft kommen. Und ich glaube, das steht noch vor dem Moment, dass wir den Mut fassen können, rauszugehen und uns sichtbar zu machen. Für das müssen wir uns zuerst sicher fühlen. Und wie kommen wir in die Sicherheit? Kommen wir in die Sicherheit, indem wir uns vornehmen, eine perfekte Frau, eine perfekte Mutter müssen sein? Oder kommen wir in die Kraft, indem wir uns zugestehen dürfen sein, wer wir sind? Und ich glaube, das ist der Anfang und dort ist der Schlüssel und dort sind die Wurzeln.
Ich danke dir. Amen. Amen, Sister. Hey, ich danke dir ganz, ganz fest, dass du dir die Zeit genommen hast. Ziemlich genau eine Stunde. Und jetzt noch als letzte Frage, das mache ich immer bei allen, sage ich immer, um jetzt die kleinen Schritte zu gehen, hast du nebst jetzt deiner eigenen Webseite, die wir natürlich verlinken, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die du findest, musst gelesen haben, musst gesehen haben, musst anschauen?
Nein.
Nein.
Nein. Ich sage jetzt einfach, also klar, es gibt ganz viel Literatur und jetzt eben das eine, wo ich gesagt habe, Verletzlichkeit macht stark, das ist sicher ein schönes Buch. Es gibt, ich habe ganz viel Literatur neben meinem Bett und in meinen Gestell und so, wo ich auch gerne kann, eine Leseliste noch vielleicht schreiben für die Frauen, die wirklich reinsteigen wollen. Aber ich sage darum nein, weil mit dem auch gerade wieder ein Druck verbunden ist. Oh nein, jetzt muss ich noch drei Bücher lesen und ich habe doch gar keine Zeit und so weiter. Ich habe einen anderen Vorschlag. Eben das mit dem sich die 5 Minuten schenken am Morgen oder am Abend und dann mal einfach für sich sein. Schenk dir 5 Minuten Zeit und schau, was kommt. Lernst tiefe Bauchatmung oder lernst dankbar zu sein für das, was in deinem Leben ist oder lernst deinen Glaubenssatz kennen und willst vielleicht auf den Weg gehen, den aufzulösen. Ich glaube, das ist, was ich würde jeder Frau mit auf den Weg geben. Nur die 5 Minuten am Tag. Und das braucht weniger Zeit, wie das Buch zu lesen.
Merci viel, viel mal. Ich danke dir ganz herzlich
danke
für deine
dir
Zeit. Danke
vielmals, Andrea. Ganz herzlichen Dank für das wunderschöne, für das Geschenk, für das Gespräch.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com/danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios.
Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!